Ja, schönen guten Morgen. Es wird schon leise. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich möchte Sie begrüßen zur heutigen Vorlesung. Es geht um das Thema Schilddrüse. Und ich mache das jetzt auch schon seit über 20 Jahren, Schilddrüse. Und man sieht einfach auch, dass die Zahl der Schilddrüsenuntersuchungen auch im Labor deutlich ansteigt, weil ich immer auch darauf poche, wie wichtig Schilddrüsenerkrankungen sind, wie häufig sie sind. Weil wenn man das so abschätzt, einfach zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion in Nordrhein-Westfalen, 6% der Bevölkerung, über 6% der Bevölkerung hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Und wenn Sie so ältere Frauen sich nehmen, so 50-, 60-jährige Frauen, da finden Sie fast bei jeder vierten eine Schilddrüsenunterfunktion. Und deswegen ist es so wichtig, das mal einfach abzuschätzen, eben halt, wenn ich einen Patienten sehe, hat er irgendwas mit der Schilddrüse. Und wenn Sie so sehen, auch wie Sie, wenn Sie Patienten behandeln mit Schilddrüsenunterfunktion und die bekommen dann ihre Schilddrüsenhormone, dann ist das wie so ein neues Leben. Ich zeige Ihnen dann gleich auch noch Beispiele und da können Sie richtig toll was als Arzt machen und das ist immer wirklich eine tolle Sache. Fangen an einfach mit dem allgemeinen Schilddrüse. Sie haben diese H-Form der Schilddrüse mit dem, mit den beiden Lappen und dem Isthmus, dem Zwischenlappen. Größte endokrine Drüse, die wir haben im Körper, so 20 bis 60 Gramm schwer und unheimlich stark durchblutet nach der Niere, das am stärksten durchblutete Organ. Und befindet sich eben halt unterhalb des Schildknorpels, deswegen heißt das Ding eben halt auch Schilddrüse. Wie ist das histologisch aufgebaut? Eben durch die Thyreozyten. Die Thyreozyten geben das sogenannte Kolloid, was entsprechend vor allem Thyroglobulin enthält. Thyroglobulin ist sozusagen das Protein der Schilddrüse. Mal ein Protein, was in der Schilddrüse nur vorkommt, nicht aus der Leber kommt, sozusagen durch die Schilddrüse gebildet wird. Und Sie sehen eben halt viele, viele Gefäße, gut durchblutet. Und was in der Schilddrüse noch vorliegt, sind die sogenannten C-Zellen, die Calcitonin produzieren, eben als Gegenspieler vom Vitamin D und Parathormon. Wenn Sie jetzt entsprechend Jod aufnehmen oder Jodid aufnehmen als Salz, jodiertes Speisesalz oder weil Sie irgendwie entsprechend Fisch essen oder ähnliche jodhaltige Nahrungsmittel, dann wird dieses Jod entsprechend oder das Jodid aktiv aufgenommen. Deswegen soll man ja auch immer, wenn man irgendwie Tschernobyl-Unfall ist, dann werden Jodtabletten verteilt, um eben halt diesen aktiven Transport abzusättigen. Das ist so etwas, was man machen kann, damit nicht radioaktives Jod aufgenommen wird, also weil das aktiv in die Schilddrüse, in die Thyreozyten aufgenommen wird. Dieses Jodid wird dann durch ein Enzym, das nennt sich Thyreoperoxidase, das werden wir auch noch im späteren Verlauf noch ein paar Mal kennenlernen, Thyreoperoxidase wird dieses Jodid oxidiert und dann an Tyrosinreste vom Thyroglobulin gehängt. Das ist sozusagen eine enzymatische Reaktion und dann bilden sich verschiedene Substanzen, Monojodtyrosin oder Diodtyrosin und durch Kopplungsreaktion entsteht dann auch durch die Peroxidase im Kolloid eben entsprechend das sogenannte T3 und T4, ob im 3-Jodatome oder 4-Jodatome, denn T4 dran gehängt wird. Und wenn dann ein Stimulus kommt aus der Hypophyse, zum Beispiel durch TSH, wird eben T3, T4 wieder ins Blut abgegeben. Okay, bisschen Chemie, nennt sich auch hier klinische Chemie. Wie sieht das aus? Ich hatte eben schon Tyrosin. Tyrosin ist eben halt eine Aminosäure vom Thyroglobulin. Hier sehen Sie die klassische Aminosäurestruktur, NH2-Gruppe, COH-Gruppe und an diesen Benzolring wird eben das Jod herangekoppelt. Und dann gibt es eben halt die bekannten T3 und T4 Schilddrüsenhormone, T4, wo eben 4 Jodatome dranhängen, T3, wo 3 Jodatome dranhängen. Und dieses T4 wird mehr so als Prohormon aufgefasst. Wir kennen das bei vielen anderen Hormonen auch, da haben sie auch Prohormone und durch bestimmte auch wieder Enzyme wird das dejodiert und dann entsprechend zum T3, zum aktiven Schilddrüsenhormon, das eben halt ungefähr so 3 bis 8 Mal stärker wirksam ist als das T4. Dann haben wir noch eine Form, das nennt sich reverses T3, das ist so eine Form, die inaktiv ist. Das liegt einfach daran, dass der Körper sozusagen auch so eine Eigenregulation hat. Wenn er keine Schilddrüsenhormone braucht, dann kann er die sozusagen auch in aktive Formen umwandeln, in sogenanntes reverses T3. Das ist so eine Art Sparmechanismus. Also wenn jemand zum Beispiel sowieso schon dünn ist, zum Beispiel auch wenn Sie einen Patienten kriegen von der Intensivstation, der abgemagert ist, dem es total schlecht geht, der braucht nicht noch Schilddrüsenhormone, um katabole Prozesse zu bekommen. Da fährt der ganze Körper runter und er hat eben halt immer entsprechend TSH niedrig, T3, T4 niedrig, Non-Thyroidal Illness-Syndrom, einfach ein Sparmechanismus, wo man halt viel reverses T3 findet. Okay, hier nochmal dargestellt, also von der Schilddrüse wird vor allem T4 produziert und das wird dann eben halt in das sogenannte T3 umgewandelt oder in das inaktive RT3. Etwas gibt es auch auf dem direkten Wege. So, wir messen im Labor ja die freien Formen, freies T3, freies T4. Weil freie Hormone sind immer die, die aktiv sind, die können dann an irgendwelche Rezeptoren ran binden und irgendeinen Mechanismus auslösen. Das versuchen wir bei vielen verschiedenen Hormonen, versuchen wir das zu messen. Das klappt nicht. Zum Beispiel bei den Steroidhormonen würden wir auch gerne freies Testosteron, freies Östradiol messen. Das ist alles technisch noch so in den Kinderschuhen. Aber auch bei den Medikamenten, zum Beispiel die freien Formen, die nicht irgendwie am Albumin oder so gebunden sind, das ist alles technisch recht aufwendig. Aber bei den Schilddrüsenhormonen haben wir es geschafft, sozusagen die freien Formen zu messen. Und diese freien Formen, sehen Sie, sind auch in sehr, sehr niedrigen Konzentrationen liegen die vor. Zum Beispiel das T4, 0,02% vom Gesamt-T4, beziehungsweise FT3, 0,25% vom Gesamt-T3. Also freie Formen, aktive Formen sozusagen. Und Sie brauchen nicht irgendwelche Transportproteine mitmessen, die vielleicht mehr oder weniger da sind, sondern das ist das, was sozusagen eben die aktive Form darstellt. Was machen diese Schilddrüsenhormone? Das kennen Sie aus, mit Sicherheit aus der Physiologie auch schon sehr, sehr stark. Die binden eben entsprechend direkt an die über bestimmte Proteine, an die DNA und führen dazu, dass eben die Expression verstärkt werden. Und was passiert da? Zum Beispiel fetale Entwicklung wird entsprechend beeinflusst, also das zentrale Nervensystem, Skelettentwicklung. Also wenn Sie eben halt entsprechend nicht genügend Schilddrüsenhormone haben, dann bleiben sie halt klein, Skelettentwicklung und geistig retardiert, was ganz klassisch ist. Das ist im Gesamten, nicht nur beim Menschen so, das ist auch im gesamten Tierreich so. Also ein Hirsch, der hypothyreot ist, kriegt kein Geweih oder aus einer Kaulquappe wird kein Frosch, wenn er eine Unterfunktion der Schilddrüse hat. Das ist also universell ein ganz wichtiges Hormon sozusagen. Grundumsatzsteigerung ist auch natürlich wichtig, wenn Sie entsprechend viel, viel Hormone haben, dann schwitzen Sie halt, Sie werden rennen nervös in der Gegend rum, was ganz klassisch ist, oder eben halt, wenn Sie zu wenig haben, Schilddrüsenhormone, werden Sie eher dick und müde. Das sind immer auch die Leute, die dann ganz häufig so, naja, die essen zu viel und sind irgendwie, können sich wieder nicht entsprechend so richtig benehmen sozusagen und hauen immer nur rein. Und da wird ganz häufig dann zum Beispiel nicht an Schilddrüse gedacht. Weißt du, zum Beispiel auch noch vor 3-4 Jahren hatte ich zum Beispiel auch eine Mitarbeiterin, die Tochter, die auch so etwa so 100 Kilo, 120 Kilo wog und die eben halt immer so, die sollte dann auch operiert werden, Magenverkleinerung, dabei hatte sie einfach eine Schilddrüsenunterfunktion, wurde dann behandelt, jetzt wiegt sie noch 60 Kilo und sieht ganz auch anders aus, hat wirklich ein ganz neues Leben und vor allem auch diesen Haken, immer nur dick und immer nur fett gefressen sozusagen, ist eben halt weg. Also auch bei solchen Dingen immer dran denken, wenn sie zu dick werden, wenn sie müde werden und so, kann es vielleicht eine Unterfunktion der Schilddrüse sein. Kardiovaskulär, auch da immer etwas, weil egal was mit dem Herzen, ob Sie Bradykardie, Tachykardie, ähnliche Dinge haben, checken Sie vorher die Schilddrüse. Es gibt Leute, die sollen hier einen Herzschrittmacher bekommen und man misst dann die Schilddrüse und man sieht, oh, hat eine Schilddrüsenunterfunktion, braucht gar keinen Herzschrittmacher. Und solche Dinge passieren immer wieder, also wirklich wichtig. Gastrointestinal, also wenn Sie irgendwelche Durchfälle haben, Verstopfung, auch da immer dran denken. Neuromuskulär, also Zittern, brauchen Sie nur dem Patienten mal die Hände ausstrecken lassen und wenn der anfängt zu zittern, Tremor hat, dann ist eben halt relativ wahrscheinlich, dass er zum Beispiel eine Hypertriose hat. Oder auch Lipidstoffwechsel. Auch da denkt man relativ wenig dran, wenn man hohe Cholesterin-Triglyceridwert haben, dass man auch mal auf die Schilddrüse schaut. Also die Schilddrüse hat da schon sehr, sehr viele Einflussgrößen. Also hier sieht man auch ganz viele Dinge noch aufgelistet. Also das fängt an, was weiß ich, bei dünnen Haaren zum Beispiel. Wir haben auch eine Haarsprechstunde hier im Klinikum und viele Frauen, 95% der Frauen sagen, sie haben sowieso zu dünne Haare und zu splissige Haare. Und wenn da, auch da kann es einfach durch, wenn man Schilddrüse misst und ein bisschen Eisenstoffwechsel schaut, können wieder die Haare sprießen, wenn sie vernünftig eingestellt sind. Also es gibt viele, viele Dinge, wo man eben halt, was man der Schilddrüse sozusagen in die Schuhe schieben kann. Okay, wie ist die Regulation? Die Regulation, das kennen Sie alle, braucht man einfach, und das ist deswegen auch manchmal ein bisschen kompliziert, weil man immer als wichtiges Hormon, als Screening-Hormon das TSH nutzt. Und wenn das TSH hoch ist, hat man eben halt eine Unterfunktion. Das ist immer, und man muss ja immer sozusagen einmal um die Ecke denken, weil wenn viel TSH entsprechend produziert wird, dann wird eben halt viel Schilddrüsenhormone produziert und es gibt eben diese negative Rückkopplung auf die Hypophyse, macht nicht mehr so viel TSH. Also bei Hyperthyreose, Überfunktion, niedriges TSH, hohe T3, T4 und bei der Unterfunktion genau andersrum. Wenn man jetzt sich sozusagen dann entsprechend die verschiedenen Funktionsstadien der Schilddrüse anguckt, dann kann man natürlich auch zum Beispiel so einen TRH-Test machen. TRH ist so ein Releasing-Hormon, was eben halt die Freisetzung von TSH in der Hypophyse stimuliert. Das kann man eben entsprechend nutzen, zum Beispiel bei der sogenannten sekundären Hypothyreose. Das heißt also, wenn die Hypophyse nicht richtig funktioniert, dann können Sie TRH geben und es wird eben nicht TSH entsprechend produziert. Das ist auch der einzige noch sinnvolle Nutzen für so einen TRH-Test. Die sekundäre Hypothyreose, basale niedriges TSH und steigt auch eben entsprechend Nachgabe von TRH nicht an oder nur sehr, sehr wenig an. Ähnlich wie bei der Hypothyreose, durch die negative Rückkopplung haben sie entsprechend niedriges TSH, steigt auch nicht an, aber klinisch natürlich total unterschiedlich, Hyperthyreose zur sekundären Hypothyreose. Okay, und hier sehen Sie auch die primäre Hypothyreose, hatte ich gesagt, bei Unterfunktion, hohes TSH, was dann aber auch stimuliert werden könnte. Es gibt viele, viele verschiedene Schilddrüsenerkrankungen, so etwa, wenn Sie so die durch die Bücher gucken, so 50 bis 60 Einteilungen gibt es in der Regel. Ich will da jetzt nicht auf alle drauf eingehen. Wichtig ist sozusagen, das häufigste ist das sogenannte Jodmangelstruma. Und dieses Jodmangelstruma ist auch durchaus hier in Münster ein Thema. Wenn man hier sieht, ein Pulsschlag, das ist schon ein etwas älterer Pulsschlag, aber es hat sich nicht großartig geändert. Da sieht man, da hat man hier Mitarbeiter einfach mal durchgetestet auf Schilddrüse, also keine Patienten, sondern einfach Mitarbeiter, und hat gesehen, dass jeder sechste Teilnehmer, Mitarbeiter eine vergrößerte Schilddrüse hatte und Knoten hatte jeder dritte Mitarbeiter. Und bei jedem 10. Mitarbeiter stellte man eine vergrößerte Schilddrüse mit Knoten fest. Also etwas Häufiges, auch bei völlig unsymptomatischen Patienten, eine vergrößerte Schilddrüse. Und das findet man auch in der Literatur. Wenn Sie hier das Deutsche Ärzteblatt sich nehmen von 2012 oder hier ist 2010, da sehen Sie zum Beispiel jeder zweite in Niedersachsen, also nicht nur in Nordrhein-Westfalen so, sondern auch in Niedersachsen gibt es einen Jodmangel. Oder auch hier sagt eben auch die Nuklearmediziner sagen eben entsprechend, dass wir sehr, sehr viele Schilddrüsenerkrankungen aufgrund Jodmangel haben. Deswegen gibt es schon, sehen Sie auch schon so ein richtig altes, stylisches Bild, gibt es schon seit langem Ernährungsempfehlungen, was das Jod betrifft. Und durchschnittliche Jod-Tagesaufnahme sollte irgendwie bei 120 bis 150 Mikrogramm liegen, bei Schwangeren höher. Deswegen wird dort empfohlen, auch eine Substitution von Jod zu machen. Und entsprechend, so der Erwachsene liegt ungefähr bei 200 Mikrogramm pro Tag. Und man kann also sagen, die 90% aller Schilddrüsenerkrankungen sind eben dieses euthyreote, dieses gutartige Jodmangelstruma, was eben halt die häufigste endokrine Erkrankung überhaupt darstellt. Hier mal so ein Beispiel aus von einer Frau aus München, die eben halt seit 20 Jahren so einen Schilddrüsen Struma hat. Das ist natürlich was Extremes, muss man sagen, und was natürlich dann nicht mehr durch Jodgabe behandelt wird, sondern natürlich auch operativ hier entsprechend entfernt wird. Also so, normalerweise haben Sie etwa so 50 bis 100 Gramm normalen Struma und dann entsprechend hier sieht man eben halt, hatte das sogar 5,5 Kilo Gewicht. Da, die Patientin hatte natürlich dann wirklich auch Atembeschwerden, die hatte so ein Stridor, so wie Darth Vader, das hören Sie schon von Weitem, wie dann entsprechend sie auch die Luftröhre eingeengt ist. So, warum kommt es eben halt zu dieser Vergrößerung? TSH ist halt ein Wachstumsstimulanz, führt eben halt zur Ausschüttung von Wachstumsfaktoren, sodass eine Schilddrüsenzellzunahme resultiert und durch diese Jodgabe können Sie eben diese Zellhyperplasie unterdrücken, beziehungsweise eben durch die Thyroxingabe, also T4-Gabe, können Sie die Zellhypertrophie unterdrücken. Wenn Sie jetzt sozusagen als Basisdiagnostik, wenn Sie auch nicht viel sozusagen Differentialdiagnostik machen, Basisdiagnostik ist TSH. Also TSH ist der sensitivste Marker einer Schilddrüsenfehlfunktion. Also wenn Sie irgendwie einen Patienten haben und wollen mal gucken, hat er irgendwas mit der Schilddrüse, messen Sie TSH. Ist das TSH normal, können Sie zu 99% die Schilddrüse sozusagen abhaken. Ist es erhöht oder niedrig, dann müssen Sie ein bisschen weiter gucken. Also normale Werte bei Euteriose und man macht meistens noch eine Sonographie, um zu gucken, wie groß ist eben die Schilddrüse. Und wenn auffällig, dann müssen Sie halt ein bisschen weiter schauen, die freien Hormone messen. Das machen wir automatisch, also wenn das TSH erhöht oder niedrig ist, damit Sie nicht nochmal Blut abnehmen müssen, messen wir sofort das T3, T4 hinterher. Dann Zintigraphie kann man noch machen bei kalten Knoten, da kommen wir ganz kurz noch drauf zu sprechen, und Calcitonin bei echoarmen Knoten, auch das wird empfohlen, obwohl das sicherlich problematisch ist, weil die CCL-Karzinome sehr, sehr selten sind und Sie zu viele falsch positive Testergebnisse dadurch bekommen. So, wie macht man beim Euterionstruma, kontrolliert man? Man schaut sich sozusagen an, das niedrig normale TSH sollte, also das TSH sollte im niedrig normalen Bereich liegen. Warum? Weil TSH eben Wachstumsstimulanz ist, deswegen im niedrig normalen Bereich. Normales FT3, FT4. Sie werden sehen, dass viele, viele Patienten entsprechend supprimiertes TSH haben, weil sie Schilddrüsenhormone irgendwie schon bekommen. Und das Internet ist voll mit Frauen und Männern, die nachts mit Halluzis aufwachen, aus Schweiß gebadet sind, weil sie eben zu viele Schilddrüsenhormone bekommen. Also das können Sie sich so vorstellen, als wenn Sie vorm Schlafen gehen so 3 Tassen Espresso trinken, dann haben Sie ungefähr so eine Symptomatik wie bei einer Hypothyreose, Herzrasen, Schweißausbrüche und auch eben halt vielleicht auch noch Verfolgungsängste und ähnliche Dinge, je nachdem wie empfindlich Sie auf Kaffee reagieren. Kontrolle von Halsumfang natürlich, Palpationsbefunde, also Abtasten, Sonographie. Und wie ich eben schon sagte, 40% der Patienten haben unter der Therapie zu niedrige TSH-Werte. So ist das seit 2-3 Jahren. Vor 2-3 Jahren gab es so eine große Studie in Deutschland, wo man das gesehen hat, dass einfach zu viel Schilddrüsenhormone da bekommen. Was hat man für ein Problem, wenn man einen Jodmangelstrom hat und das besteht sehr, sehr lange? Dann ist die Gefahr groß, dass sich autonome Bereiche entwickeln, die sozusagen autonom Schilddrüsenhormone produzieren. Das heißt also, aus einem lang bestehenden Jodmangelstruma entwickelt sich, wenn Sie das nur lange genug haben, eine Hyperthyreose. Genau, deswegen kommen wir zur Hyperthyreose. Und was gibt es da für Formen? Da gibt es einmal den Morbus Basso, das autonome Adenom und die hyperthyreote Phase einer Thyroiditis. Als wirklich absolut häufigstes ist sicherlich dieses autonome Adenom aufgrund eines lang bestehenden Euteriosen-Jod-Mangelstruma, was dann eben halt hyperthyreot wird. Wie wir schon gesagt haben, Hyperthyreose, TSH ist supprimiert, T3, T4 erhöht. Als zweites wichtigstes ist Morbus Basedo, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und dann gibt es noch so ein paar seltene Formen, wie zum Beispiel eben Karzinome, die in der Regel euteriot sind, aber auch hyperthyreot werden können. Oder zum Beispiel die exogene Zufuhr von Thyroxin, also Leute, die einfach Schilddrüsenhormone nehmen, um abzunehmen oder ähnliche, um besonders aktiv zu sein. Sportreporter machen das gerne, so kurz vor der Reportage trinken die nicht nur eine Kanne Kaffee, sondern nehmen noch ein bisschen Schilddrüsenhormone, haben sich auch einige geoutet, um halt besonders eben aktiv zu sein und besonders eloquent zu sein, wenn sie eben so eine Sportreportage machen. Gut, wie ist die beim Morbus Basedow, wie ist die Pathophysiologie? Hier haben sie sogenannte TSH-Rezeptor-Autoantikörper, die TRAX abgekürzt, und diese TRAX stimulieren den Schilddrüsen, den TSH-Rezeptor so, dass eben halt eine Hyperthyreose entsteht. Mit den entsprechenden, mit den Glubschis, also mit den Exophthalmos, heraustreten der Augen, weil eben halt bestimmte Zellen hinter dem Augapfel proliferieren und den Augapfel nach außen drücken, oder eben halt verschiedene andere Dinge wie Gewichtsverlust, Tremor, klassische Zeichen für die Hypertriose, die Tachykardie, oder auch andere seltene Dinge wie zum Beispiel das Myxödem. Hier sehen Sie so ein Ödem. Normalerweise haben Sie Ödeme so prallelastisch, weil Wasser eingelagert sind. Beim Myxödeme sind eben halt bestimmte Glykoproteine eingelagert und Sie können dann halt so draufdrücken und haben dann den Abdruck im Ödem sozusagen drin. Das sind so die sogenannten Myxödeme, und zusätzlich haben Sie dann auch, oder so Akupathie, also so Froschfinger, das so die Endglieder vergrößert sind, oder andere Dinge, die dabei auftreten können. Also bei einem Verdacht auf ein Morbus Basedow messen Sie diese TSH-Rezeptor-Antikörper und Sie haben eine Sensitivität von 98%. Das heißt also, 98% der Patienten haben auch wirklich, sind diese TSH-Rezeptor-Antikörper nachweisbar. So, was gibt es noch für Beispiele? Es gibt eine isolierte FT3-Hyperthyreose. Sowas kommt immer in Klausuren auch gerne vor. Das ist einfach so, dass nicht immer beide Schilddrüsenhormone erhöht sind, sondern auch nur eins erhöht sein kann, also isolierte Form es gibt. Also deswegen messen wir auch immer beim niedrigen TSH beide Hormone, damit man das nicht übersieht. Also isolierte FT3, auch isolierte FT4-Hyperthyreosen gibt es. Also in der Medizin gibt es immer alles sozusagen. Es geht nur darum, dass man eben halt auch weiß, dass es so isolierte Formen gibt. Es gibt auch bei extremem Jodmangel können auch solche Formen auftreten, dass einfach mehr FT3 produziert wird. Das TSH ist normal, das ist ja Euthyreot, also immer als Screening-Parameter. Aber der Körper adaptiert sich darauf, auf diesen extremen Jodmangel, und produziert dann mehr T3, weil es einfach ein Jodatom weniger hat. Und eine Konstellation, wo eben halt beide gleichsinnig, TSH und die Schilddrüsenhormone, ist die zentrale Hyperthyreose oder das Hypophysenadenom, wo das TSH hoch ist, weil das eben halt durch das Adenom produziert wird und die negative Rückkopplung nicht funktioniert, deswegen ist beides erhöht. Also wenn Sie was mit der Hypophyse haben, ist beides erhöht, also Hypophysenadenom, haben Sie eine Hypophysenvorderlappeninsuffizienz, ist beides erniedrigt. Also das ist immer, das ist gleichsinnig, sonst ist es immer gegenläufig, da ist es sozusagen gleichsinnig, wenn es in der Hypophyse das Problem ist. So, weil das TSH so ein extrem wichtigen Screening, ein wichtiger Screening-Parameter für die Schilddrüse darstellt, ist es auch wichtig zu wissen, dass die TSH, der TSH-Wert auch bestimmten Einflussgrößen unterliegt. Also zum Beispiel, dass Sie, wenn Sie fasten, also hungern, das haben wir zum Beispiel auch bei Studentinnen hier, wenn die dann mal so Null-Diät machen, 3 Tage lang oder 4 Tage, dann sehen Sie, wie die ihren TSH-Wert herunterhungern. Oder entsprechend, wenn die mal 2-3 Tage nicht geschlafen haben, weil sie irgendwo eine Weltreise gemacht haben, sowas haben wir auch schon hier gehabt, oder irgendwie zum Beispiel Partys oder ähnliche Dinge oder Stress oder wie auch immer, dann sehen Sie eben halt wie bei Schlafentzug deutlich, sodass ungefähr um das Doppelte der TSH ansteigt. Also da wundert man sich, was so, wie die Werte teilweise hin und her wackeln können. Also bei solchen extremen Dingen wie Nulldiäten, also so, es gibt ja so Fasten und so ein Krempel, dann werden Sie sehen, dass auch so Schilddrüsenhormonwerte sich dann verändern. Also es gibt einige Dinge, die eben halt auf die TSH-Werte Einfluss nehmen. Deswegen wenn sowas etwas vorliegt, einfach den TSH-Wert nochmal nachmessen, um auch einen Verlauf zu haben. So, eine Geschichte, die sogenannte latente oder subklinische Hypertriose, was ist das? Das ist, wenn das TSH erniedrigt ist und aber FT3, FT4 normal ist. Und da ist es sowas, was, wenn Sie noch in älteren Buchern reingucken, da hieß es immer, oh, Laborartefakt und muss man nicht behandeln. Ist auch heute noch häufig die Frage, muss man das behandeln? Also auch da unter den verschiedenen Fachbereichen, auch hier im Klinikum, wird da durchaus kontrovers diskutiert, ob man latente subklinische Hypertriosen behandeln muss. Also man sieht, dass Patienten teilweise schon doch deutliche klinische Symptome haben, dass es doch nicht so subklinisch ist. Und wenn Sie eine Klinik haben, dann macht es sicherlich immer Sinn, das anzutherapieren. Ob das die latente Hyper- oder die Hypotyreose ist. Jedenfalls nach meiner Meinung. Also bei Klinik, wenn Sie schon Angst, Nervosität, Schwitzen, Tremor, Herzklopfen, Konzentrationsstörungen, was auch immer haben, dann macht es sicherlich Sinn, mal zu schauen, ob man Thyrostatika geben kann, um zu schauen, ob der Patient davon profitiert. Also man sieht viele, viele Dinge, die auch jetzt so in der letzten Zeit gefunden wurden bei latenten Hypertyreosen, Vorhofflimmern, Erektionsstörungen, Osteoporoserisiko und so weiter. Also etwas, wo man wirklich entsprechend dran denken muss. Und man sollte auch immer bei den latenten Hypertyreosen auch immer dran denken, Kontraindikation für jodhaltige Medikamente, also vor allem Röntgenkontrastmittel. Weil Röntgenkontrastmittel in der Regel jodhaltig sind und Sie kriegen da riesige Mengen. Und wenn Sie einen Patienten haben, der eine latente Hypertyreose oder eine manifeste Hypertyreose hat, produziert er wie bekloppt Schilddrüsenhormone und dann kann es sein, dass er eben entsprechend dann eben kollabiert, weil eben das Herz sozusagen damit nicht fertig wird. Hier ist auch so ein Beispiel von 2009, da sehen Sie zum Beispiel, hier geht es auch um latente Hypertyreosen, dass eben halt die Sterblichkeit hier von Männern ab dem 60. Lebensjahr, war eine relativ große Studie, um 41% erhöht ist, nur bei leichten Überfunktionen, also latenten Überfunktionen der Schilddrüse. Oder auch hier 2010, Hypertyreose erhöht das Schlaganfallrisiko, auch das ist gezeigt worden. Also auch bei latenten Formen durchaus schauen, ob eben halt wirklich eine Klinik da vorliegt, ob man eben der Patient davon profitiert. Bei der Hypertyreose brauchen Sie eigentlich nur eine Erkrankung zu kennen und das ist die sogenannte Autoimmunthyreoiditis, Hashimoto-Thyreoiditis, die eben häufig ist. Alles andere ist eben eher so exotisch, ob Radiotherapie, Stromaektomie, Bestrahlung oder andere, gut Pharmaka vielleicht noch, das Lithium, was als Antidepressiva zum Beispiel gegeben wird oder Amiodaron als Mittel gegen Herzrhythmusstörung. Aber alle anderen Dinge sind relativ selten. Und man sollte immer auch bei den Neugeborenen daran denken, die neugeborene Hypotyreose. Und hier ist zum Beispiel so ein Beispiel einer Krankenschwester, die eben so eine klassische Hypotyreose hat, müde, 10 Stunden Schlaf, das könnte ich auch manchmal gebrauchen, adynamisch, schnelle Erschöpfung, trockene Haut, depressiv, friert, Gewichtszunahme, raue Stimme, Zyklusunregelmäßigkeiten, also die volle Bandbreite. Es war auch eine Krankenschwester, die nicht mehr arbeiten konnte, weil sie eben halt eine Hypotyreose hatte. Und dann hat man sie untersucht, Bradykardie, Hypotonie, Anämie, Lipide erhöht, TSH ist erhöht, T3, T4 erniedrigt. Und dann wurde sie eben 3 Monate behandelt mit Schilddrüsenhormonen. Und Sie sehen also schon rein vom Visus, da brauchen Sie keine Schönheitsoperation, wie schnell die darauf reagiert, auf die Schilddrüsenhormone und auch wieder ihre Arbeit aufnehmen konnte. Also da können Sie wirklich sozusagen ein neues Leben fängt diese Patientin an. Auch im Alter sollte man immer daran denken, alle endokrinologischen Erkrankungen sind im Alter oligosymptomatisch. Die haben nicht so dieses krasse klinische Bild. Und gerade viele Dinge, die im Alter so zugeordnet werden, so wie zum Beispiel so Taubheit, Schwindel, Kälteempfindlichkeit, die alten Leute sitzen im dicken Mantel bei 30 Grad auf der Bank. Solche Dinge, die man so häufig so der alten, tüdeligen Oma so zuschreibt, sind unerkannte Hypotyreosen. Also auch bei so einer Oma oder Opa, bei älteren Leuten, immer auch mal ein TSH entsprechend eben nachmessen, weil auch gerade wenn entsprechend so wie Schwäche, Depression, Herzinsuffizienz, also diese Dinge immer auch Schilddrüse abklären. Hier bei den Kindern, Jodmangel ist weltweit die häufigste Ursache für geistige Retardierung, deswegen immer auch werden den Schwangeren ja auch Jod sozusagen empfohlen. Und da, weil man weiß, dass eben halt ein Jodmangel, ein Struma, Jodmangelstruma der Mama auch immer das Kind dann sozusagen hat, also das Kind, was geboren wird, hat dann auch ein Jodmangelstruma. Also sie kriegen eben halt durch diesen starken Jodmangel eben entsprechend geistige Retardierung. Deswegen wird bei den Neugeborenen wird so ein Neugeborenen-Screening gemacht, das heißt eben halt aus dem Fersenblut sticht man in die Ferse rein und tupft das sozusagen auf diese Karten drauf, um halt entsprechend zu schauen, ob das Kind eben halt einen erhöhten TSH-Wert hat. Besonders bei Kindern, die so richtig beliebt sind, die nur durchschlafen, die nicht schreien, die nicht essen wollen, da müssen sie es auf jeden Fall machen. Also die sozusagen so typisch hypothyreote Zeichen haben, da müssen sie auf jeden Fall den TSH-Wert messen. Weil es gibt in so einem schönen Spruch aus dem Herold, das ist ja auch so ein Buch, das Sie ja auch alle kennen, was aber durch Studien sehr gut belegt ist, 3 Wochen zu spät eine Hypothyreose erkannt, das Kind kann kein Abitur mehr machen. Das sind so knackige Sprüche, die eben, was nicht heißen soll, dass man auch ohne Abitur nicht glücklich werden kann, aber was aber heißt, dass sie einfach sozusagen durch Früherkennung bestimmter Erkrankungen eben halt ihrem Kind was Gutes tun können. Und das ist so knackig formuliert, dass es eben halt auch jeder begreift. Und Sie sehen das eben halt auch bei Kindern, die eben entsprechende Hypothyreose haben, die zu spät behandelt werden. Und leider gibt es das auch heute noch. Obwohl ich das hier jedes Jahr erzähle und wir so schnell TSH messen, gibt es heute noch Kinder, auch hier in Münster, die eben halt hier mit 5, 6 Jahren auftauchen in der Kinderklinik und eine unbehandelte Hypothyreose haben und so aussehen. Und das ist etwas, was wirklich eigentlich ein Verbrechen an der Menschheit ist. Also etwas, wenn Sie so eben halt nach 3 Wochen zu spät und natürlich hier, weil das Kind eben halt, wenn das hier zum Beispiel 10 Jahre alt ist, unbehandelt ist, da ist natürlich nichts mehr reversibel. So, was kann man bei den Schilddrüsenunterfunktionen noch messen, außer TSH, T3, T4? Man misst die sogenannten Antikörper, die Antikörper gegen bestimmte Parameter der Schilddrüse, da sehen Sie eben halt auch, dass Frauen sehr, sehr häufig, hier sehen Sie so ungefähr 20% der Frauen, der älteren Frauen, haben diese Schilddrüsenantikörper. Und worauf weist das hin? Da misst man 2 Antikörper, das ist das Anti-TPO, also die Thyroperoxidase, und das Anti-TG, das Antikörper gegen Thyroglobulin. Und Sie sehen hier, dass dann entsprechend bei 100% der Hashimoto-Patienten Anti-TPO positiv ist. Also Antikörper gegen die Schilddrüse, gegen Thyroperoxidase sind eben spezifisch dafür, dass eben halt der Patient eben einen Hashimoto, eine Unterfunktion hat. So, und hier auch wieder die latente Form, TSH erhöht und T3, T4 normal. Und Sie sehen hier 6,1% latent oder manifeste Hypothyreose in NRW und bei den älteren Frauen bis 26% nach den Studien. Also jede 4. Frau, ältere Frau, hat eben eine Hashimoto-Thyreoiditis. Also gucken Sie bei Mama mal entsprechend, ob die Schilddrüse auch in Ordnung ist. Und wenn Sie zum Beispiel eben halt, wenn Mama auch ein Problem hat, haben Sie auch ein höheres Risiko für Hashimoto. So, und was haben diese Patienten, auch die latente Form haben, auch die haben ein zum Beispiel erhöhtes Atherosklerose-Risiko, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, häufig auch depressive Störungen, die eben halt auch auftreten können. Zumal die Patienten dann auch vom Antrieb her schlapper sind, sie werden häufig dicker sozusagen, also Gewichtszunahme schon, und das ist für alle Frauen, Männer sind da nicht so schönheitsbewusst, wenn die vorm Spiegel stehen und sie nehmen immer zu, obwohl sie eigentlich immer weniger essen. Das ist etwas, was schon ziemlich einfrustet. So, also wann wird das vor allem behandelt? Da gibt es sichere Indikationen, wenn das TSH zum Beispiel über 10 ist. Bei diffusen Struma bei Kinderwunsch. Auch da sollte man immer dran denken, unerfüllter Kinderwunsch, immer an die Schilddrüse dran denken. Ich meine, manchmal ist auch der Mann schuld, aber es, trotzdem ist es so, dass auch wenn sie entsprechend, wenn sie ihre Hormone wieder in Ordnung bringen, also Schilddrüse in Ordnung bringen, sieht man auch hier häufig im Kinderwunschzentrum, da wo man sich Kinder wünschen darf, da ist entsprechend, dann werden die Mütter auf einmal schwanger, weil die Schilddrüse richtig eingestellt ist. Und eben halt auch bei entsprechend, bei auch einer latenten Hypothyreose sollte man den TSH-Wert im Normalbereich haben und Wohlbefinden des Patienten ist sozusagen das, was angestrebt wird. Bei der Schwangerschaft ist so in den letzten 3-4 Jahren ist auch die Schilddrüse ein bisschen in den Fokus gerückt. Warum? Weil man weiß, dass vor allem die Unterfunktion, die Schwangerschaftshypothyreose entsprechend dazu führt, zu Risiken bei Mutter und Kind. Risiken beim Kind sind vor allem eben mentale, motorische Retardierung, auch erhöhte pränatale Sterblichkeit. Bei der Mutter ist es vor allem die Abortneigung. Und wir wissen, dass Beta-HCG entsprechend ein TSH-ähnliche Wirkung haben, weil eine Kette gleich ist. Und deswegen kriegen Sie ja zum Beispiel auch entsprechend, wenn Sie schwanger wären, kriegen Sie einen dicken Hals. Deswegen wurden früher immer diese Halsbändchen, auch in alten Filmen können Sie das so sehen, wurden dann vererbt, so mit so einem Herzchen davor. Dann wusste Oma immer, wenn das Bändchen nicht mehr passt, ist irgendwas im Busch. So als indirekter Schwangerschaftstest. Weil der Hals dann größer wird, Beta-HCG stimuliert sozusagen entsprechend also unterdrückt eigentlich das TSH. Und Sie können dann häufig ein erhöhtes TSH nicht erkennen, also eine Schwangerschaftshypothyreose, weil das Beta-HCG das runterdrückt. Deswegen versucht man, und das sollte man eben daraus nehmen, dass der Zielbereich wirklich im unteren Bereich liegen sollte bei Schwangeren, um eine Schwangerschaftshypothyreose nicht zu übersehen. Das ist etwas, was wichtig ist, weil Schwangerschaftshypothyreosen doch relativ häufig auftreten und eben mit diesem Risiko verbunden ist. Und eben halt seit hier 2016 auch hier im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht, dass eben halt die Jodsupplementation mit 150 bis 200 Mikrogramm empfohlen ist. Das ist etwas, was sozusagen jetzt eigentlich Stand der Technik ist. Kommen wir noch kurz zu den Schilddrüsenkarzinomen, weil das wird immer gerne von den Nuklearmedizinern gefragt, weil das ist so immer auch was die Nuklearmediziner sich so gerne angucken. Also Schilddrüsenkarzinome häufig Euteriot. Die Patienten haben dann hier irgendwo so einen Knubbel, wo beim Rasieren schneiden sie sich und merken, oh, da ist irgendwie was so. Und dann schaut man sich das an und findet dann verschiedene Karzinome, wie zum Beispiel am häufigsten das papilläre Schilddrüsenkarzinom, was man aber auch jetzt nach neuesten Erkenntnissen auch wieder durch Genanalyse unterschiedlich differenzieren kann, sodass manche papillären Schilddrüsenkarzinome eben gar nicht mehr behandelt werden müssen, weil sie eben deutlich weniger aggressiv wachsen, sehr, sehr langsam wachsen. Also da wird uns auch die Genanalyse noch in den nächsten Jahren noch einiges bringen. Wir im Labor nutzen vor allem das Thyroglobulin als Tumormarker. Das heißt also, wenn Sie ein Schilddrüsenkarzinom haben, dann wird sofort die Schilddrüse entfernt. Also totale Thyrektomie. Bei Schilddrüsenkarzinomverdacht immer sofort Schilddrüse total raus. Und was darf dann, wie muss das Thyroglobulin sein? Das muss sozusagen unter der Nachweisgrenze sein. Wir haben kennengelernt, Thyroglobulin ist in der Schilddrüse drin, wird die Schilddrüse entfernt, Thyroglobulin unter die Nachweisgrenze. Deswegen ist immer das Thyroglobulin immer so die goldene Kuh bei den Nuklearmedizinern. Schauen sich an, wie ist es nach der Operation und dann sieht man eben halt, wenn einige Werte da drüber liegen, dann muss eben halt noch entweder Restgewebe da sein oder Metastasen, die auch Thyroglobulin produzieren. Also eben entsprechend ein Thyroglobulin-Anstieg nach totaler Thyrektomie weist immer auf ein differenziertes Schilddrüsenkarzinom hin, also nur differenzierte Schilddrüsenkarzinome produzieren Thyroglobulin, weil sie so eben halt ausdifferenziert schon sind und das spricht eben halt für Tumorrezidive oder Metastasen. Ein Tumor, der auch noch im Labor so ein bisschen sich angeschaut wird, ist das sogenannte C-Zell-Karzinom, dass man auch durch bestimmte, das Calcineinausschüttung kann man stimulieren durch bestimmte Substanzen wie Pentagastrin oder Calcium, Omeprazol oder ähnliche Dinge. Und man findet dann eben halt bei C-Zell-Karzinom einen verstärkten Ausschüttung von Calcitonin. Wo man sich das auch ein bisschen genauer anguckt, ist bei den sogenannten medullären Schilddrüsenkarzinom, also den C-Zell-Karzinom, weil das genetisch auch vererbt wird, schaut man sich dann sozusagen bestimmte medulläre Schilddrüsenkarzinome an, weil sie eben genetisch sind, auf bestimmte Keimbahnmutationen, nämlich auf das sogenannte RET-Onkogen. Das sind Patienten, die im Chromosom 10 Mutationen haben, die dann häufig zu multiplen endokrinen Neoplasien führen, das sogenannte MEN2, das ist immer, was man immer so schwierig lernen muss, was ist MEN1, was ist MEN2, und das MEN2 ist eben unter anderem auch mit dem Schilddrüsenkarzinom vergesellschaftet, und man schaut sich dann bestimmte Mutationen in Exonen dieses Chromosoms 10 an und sieht dann, wenn sie diese Mutation haben, dann wird eben prophylaktisch die Schilddrüse schon im Vorschulalter entfernt. Hier nochmal ein bisschen zusammengefasst, was macht man? Als erstes ist immer die Anamnese wichtig, das ist sowieso das Wichtigste immer in der Medizin. Und dann guckt man sich das TSH an und die Sonographie. Das hatten wir ja gesagt, ist so das Screening. Wenn das TSH ohne Befund ist, ist alles super. Wenn es pathologisch ist, dann macht man FT3, FT4. Schaut sich dann Antikörper an, wie TRAC für Überfunktion oder eben halt TPO-Antikörper oder TG-Antikörper für Unterfunktion. Dann schaut man sich eben halt auch bei Sonographie, wenn dort eben kalte Knoten da sind, durch die Scintigraphie nachgewiesen, echoarme kalte Knoten, würde man eine Zytologie machen und entsprechend dann als Verlaufsmarker für eben halt die Schilddrüsenkarzinome hatten wir kennengelernt, das Thyroglobulin oder für das C-Zell-Karzinom das Calcitonin. Hier nochmal dargestellt, was macht man? Man gibt dem Patienten Technetium, das ist einfach, man gibt ihm nicht Jod, sondern weil Jod ja auch jodinduzierte Hypothyreosen auslösen kann, man nimmt Technetium, das ist etwas, was auch einfach herzustellen ist von den Nuklearmedizinern, was dann in die Schilddrüse aufgenommen wird. Und wenn Sie dann zum Beispiel bestimmte Bereiche haben, kalte Knoten, wo das nicht aufgenommen wird, also kalt ist, wie der Nuklearmediziner sagt, dann wird eben dieser Bereich eben entsprechend punktiert. Das heißt also Feinnadelpunktion in diesem Bereich unter sonografischer Kontrolle und man schaut sich dann histologisch eben an, ob eben entsprechend ein Karzinom vorliegt. Also hier nochmal zusammengefasst, wo müssen Sie immer dran denken? Wichtig ist, bei Schilddrüse immer TSH zu messen. Das ist einfach wichtig. Also wenn Sie jetzt irgendwelche Symptome haben, Sie wären total nervös, das hat man zum Beispiel auch mal, gab es eine schöne Doktorarbeit, da hat in Bochum, hat eine neben der Mensa, und die war wohl ziemlich schlecht, hat so ein Taiwanese aufgemacht, und da sind die Studenten alle hingerannt und haben dann ganz, ganz viel Jod mit mal aufgenommen, was da viele eben sowieso schon Jodmangelstrome hatten, so latente Hypothyreosen, dann und kriegten mit mal viel Jod, kriegten die alle nachts, konnten die nicht mehr schlafen, hatten Probleme mit diesem vielen Jod, was sie aufgenommen haben. Also gibt es eine schöne Doktorarbeit drüber, es ist ganz spaßig auch zu lesen. Also eben halt einfach dadurch, dass auf einmal viel, viel Jod aufgenommen wurde. Das ist auch etwas, was immer auch bei den Jodtabletten, wenn man so etwas nimmt, bei diesem Kernkraftwerkunfall oder ähnlichen, immer im Hintergrund sein muss. Ältere Leute haben häufig autonome Bereiche, und wenn die mit mal viel Jod aufnehmen, werden die tachykard und können zusammenbrechen, kreislaufmäßig zusammenbrechen. Also, TSH, wo macht man es auf jeden Fall? Beim Neugeborenen-Screening, weil, hatten wir gesagt, ist ganz, ganz wichtig, 3 Wochen zu spät erkannt, keine Abitur. Arrhythmien, bei jeder Form von Herzproblemen, messen Sie bitte TSH, also bei Arrhythmien immer auch Schilddrüse sich anschauen. Psychiatrische Erkrankungen, auch das sehe ich immer wieder. Es ist zwar so, dass auch viele Psychopharmaka auf die Schilddrüse wirken, wir hatten das Beispiel Lithium oder ähnliche Dinge, aber auch wenn Sie eben entsprechend eine Unterfunktion haben und Sie werden dick und kommen nicht mehr aus dem Bett, können hier dieser Vorlesung nicht mehr folgen, dann werden Sie einfach auch traurig. Dann kriegen Sie auch schneller eine Depression, als wenn Sie voller Power sind. Also bei psychiatrischen Erkrankungen, auch Angststörungen, das ist ja in Münster auch ein großes Thema, schauen Sie sich da auch immer an, ob der Patient nicht irgendwie Hypertyreosen hat. Weil wenn Sie so eine Hypertyreose haben, das ist auch wie beim Kaffee auch das Gleiche. Es gibt Leute, die, wenn sie auf einmal viel Kaffee trinken, dass sie dann sozusagen mit mal Verfolgungsängste und solche Dinge bekommen. Also wenn Sie bestimmte genetische Polymorphismen haben, kann man das sogar nachmessen. Infertilität, also bei Kinderwunsch, unerfüllten Kinderwunsch, sind Sie vielleicht jetzt noch nicht so ganz dran, aber wenn Sie dann irgendwie 10 Jahre versuchen, ein Kind zu bekommen und kriegen es nicht hin, dann auch da auf jeden Fall Schilddrüse messen. In der Schwangerschaft, vor allem die Schwangerschaftshypothyreose, bei Lipidstoffwechseln, bei hohen Triglyceriden, vor allem auch da immer an Schilddrüsen denken, bei Hypo- und Hypertyreosezeichen und eben halt bei Kontrastmittelgabe. Also vor Kontrastmittelgabe immer die Schilddrüse abklären. Und Medikamente, die Jod enthalten, wie Amiodaron. Das ist etwas, was immer wieder sozusagen passiert. Deswegen auch zum Beispiel können Hypothyreosen bei jodhaltigen Kontrastmitteln, da machen die keine Hypothyreose, sondern eine Hypothyreose. Und warum ist das so? Das nennt man den sogenannten Plummer-Effekt. Wenn Sie auf einmal extrem viel Jod bekommen, stellt die Schilddrüse ihre Produktion ein. Ein schönes Beispiel, ich hatte mal eine Medizinstudentin, die schwanger war und dann nach ihrer Sektio, also Kaiserschnitt, immer ihre Narbe einpinselte mit jodhaltigen Desinfektionsmitteln. Und dann wurde das über die Muttermilch aufgenommen und dem Kind sozusagen verabreicht, weil die auch stillte. Und das Kind kriegte eine Hypothyreose. Da habe ich dann aus der Muttermilch, aus dieser weißen Schlempe, mal Jod gemessen. Es war unheimlich viel Jod drin, weil die wohl mehrmals am Tag eben halt mit Polyvidon-Jod ihre Sektionarbe eingerieben hat. Und das sowas passiert auch, wenn Sie kleine Kinder mit jodhaltigen Kontrastmitteln extrem geben, dann macht die Schilddrüse gar nichts mehr. Sonst ist es bei Ihnen oder bei Älteren eher das Problem, dass dann aus dem Jod eben entsprechend Schilddrüsenhormone produziert werden und Sie eine Hypothyreose bekommen. Dankeschön.